Wir heben dich hoch, Jesus. Du bist der Höchste. Aber du sagst, wir sollen deinen Namen erheben. Und wir erheben deinen Namen über unserem Leben, über deinem Volk, über den Göttern, über den religiösen Geist, der dein Volk niedrig halten will, in Minderwertigkeit, in Passivität halten will. Oh Jesus, du bist der, der die Ketten sprengt. Und wir gehören dir. Wir gehören nicht einer Form, einer Tradition, einer Denomination oder Menschen. Wir gehören dir. Wir sind deine Diener. Halleluja, wir erheben dich. Wir erheben dich über alles, was uns blockieren und bremsen will. Alle Menschengefälligkeit, alle Menschenabhängigkeit. Wir erheben dich. Wir erheben dich, Herr. Wir erheben dich. Oh Jesus, Jesus, König, Retter, Befreier, Erlöser. Halleluja, Halleluja. Herr, wir feiern das Täuferjahr. Und das Gegenteil von der Gesinnung von damals ist heute die vorherrschende Gesinnung. Vornehme Zurückhaltung, Anpassung, Menschengefälligkeit, Kompromisse an jeder Ecke. Herr, wir sagen, lass das wieder hervorkommen, diese brennende Liebe zu dir, diese Hingabe zu deinem Wort, diese Bereitschaft, lieber zu leiden, lieber Nachteile in Kauf zu nehmen, lieber abgelehnt zu werden von Obrigkeiten, sei es von weltlichen Obrigkeiten, sei es von geistlichen Obrigkeiten, lieber verworfen zu werden und als böse genannt zu werden, als dir nicht zu gehorchen. Herr, ich rufe dein Volk hier im Emmental, ich rufe dein Volk heraus aus der Anpassung, heraus aus der Harmlosigkeit, heraus aus der Passivität, heraus aus der Menschenfurcht, hinein in eine Radikalität, die von dir kommt, hinein in eine Wertschätzung deiner Herrschaft. Du hast uns erlöst, du allein hast Anspruch auf uns und alle Menschenwerke müssen zu Boden fallen, müssen als wertlos und nutzlos und schädlich und hinderlich erkannt und verworfen werden. Dein Reich soll kommen, dein Reich soll kommen, dein Reich soll kommen, dein Name soll erhoben werden, Jesus König, du das Haupt der Gemeinde. Wir wollen keine Häupter, wir wollen dich, keine Häuptlinge, wir wollen dich, Herr. Wir wollen Leiterschaft nach deinem Herzen, Leiterschaft, die dir nachfolgt, die keine kirchenpolitischen Machtspiele betreibt, sondern die dich ehrt, über alles, weil du erhoben bist über den Göttern, hoch erhoben, hoch erhoben, hoch erhoben. Und wir sagen, lass dieses Erbe der Täufer, lass uns wieder hervorkommen, lass uns wieder hervorkommen, diese Entschiedenheit, diese Bereitschaft, dich über alles zu lieben, Herr, erfüll das in unserem Leben, lass das hervorkommen in deinem Volk. Wahrlich, du bist der Allerhöchste, der Allerhöchste. Jesus, wir erheben dich.
Halleluja. Halleluja. Dieses Wort, das wir eben gelesen und gehört haben, es beschreibt einfach Gottes Werk der Wiederherstellung und der Belebung. Und es ist so sehr auf Gottes Herzen, sein Volk wiederherzustellen. So sehr. Und damit der Wille Gottes geschehen kann und sein Volk in Klarheit, in Eindeutigkeit und dann auch mit Bestätigung vom Himmel wieder seine Ehre ins Land bringen kann. Dazu ist notwendig, dass wir hören und dass wir uns rufen lassen. Es müssen dramatische Veränderungen passieren in unserer Vorstellung über, was Gemeinde ist und wem wir verpflichtet sind zu folgen. Wir müssen rauskommen aus verkehrten Abhängigkeiten. Wir müssen rauskommen aus verkehrten Vorstellungen über Christenpflichten und was wir zu tun haben. Da sind Tausende und Tausende von Christen heute Morgen, die irgendwo aus Pflicht hingehen und sich ein Wort anhören, ohne einen Funken Salbung. Und die da eine oder zwei Stunden verbringen in einem Gottesdienst, wo keine Gegenwart Gottes da ist. Und wenn du sie fragst, ja, warum gehst du da hin? Du leidest darunter, du merkst, da ist nichts, da ist kein Gott, da ist kein lebendiges Wort, da ist keine Nahrung, da ist gar nichts. Warum gehst du da hin? Ja, ich muss doch als Christ am Sonntagmorgen in die Gemeinde gehen. Wo ist das in der Bibel? Wo ist das? Dass wir verpflichtet sind, religiösen Forderungen nachzugehen. Auch wenn es überhaupt nicht das ist, was Gott hat. Eine Gemeinde, wo die Gegenwart Gottes nicht da ist, ist nicht eine Gemeinde, sondern ein menschlicher Verein. Und da ist so eine Mentalität, ja, ich genüge den Anforderungen und dann ist schon gut. Und nebenbei, privat, suche ich auch noch Gott und erwarte, dass Gott mich segnet und dass Gott seine Kraft in mein Leben hineingibt. Das kann nicht funktionieren, ihr Lieben, das wird nicht funktionieren. Entweder eine Gemeinde lässt sich erneuern durch das Wort und den Heiligen Geist und ist mutig und schlachtet alle heiligen Kühe und macht Raum für Gott. Oder Gott ruft die noch ein Funke von Leben in sich haben und die ein Verlangen haben und die ein Brennen haben nach ihm. Er ruft sie dort heraus und bringt sie in Verbindung und in Gemeinschaft mit anderen Menschen. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Und wir können nicht unseren Eifer für Gott und unserem Feuer für Gott behalten, wenn wir uns Woche für Woche religiösem Zeug ohne Heiligen Geist und ohne Wahrheit aussetzen. Das ist nicht möglich. Und da ist der Punkt. Menschenfurcht und Menschengefälligkeit müssen wir überwinden. Man kommt nicht in neue Dimensionen mit Gott, ohne dem Alten abzusterben. Wir können nicht beides haben. Wir können nicht hineinpassen und akzeptiert sein von einer religiösen Welt, die sich von Gott entfernt und gleichzeitig Gott wohlgefällig sein. Wir können nicht beides haben. Und was ich empfinde, immer wenn ich in euer Land komme, hier ist so ein Geist von Harmlosigkeit. Verstehst du, was ich mit Harmlosigkeit meine? Wir hören die wunderbarsten Dinge, wir bejahen die auch. Und wir sagen, wir wünschen uns, dass die in unser Leben kommen. Und dann gehen wir zurück und dienen einem System, das Gott schon längst den Rücken gekehrt hat. Und hoffen, aber doch irgendwie kommt noch Gott in unser Leben. Ihr Lieben, alle biblischen Wahrheiten stehen dagegen, dass das funktionieren könnte. Finde heraus, wo deine Ältesten stehen. Finde heraus, ob sie bereit sind, den Preis zu zahlen, ob sie bereit sind, in Wahrhaftigkeit, in Demut, in Klarheit, in Kühnheit diesem Wort zu folgen und dem Heiligen Geist Raum zu geben in ihrer Gemeinde und alle Möbel umzustellen. Und wenn sie das nicht wollen, segne deine Ältesten und suche dir Menschen, die Christus nachfolgen, so wie es dieses Buch beschreibt. Segne sie, mach keinen Streit, segne sie, aber geh. Das Neue kann nicht kommen, solange du verwurzelt bleibst im Alten. Das ist völlig ausgeschlossen. Wenn wir für das Neue bereit sein wollen, müssen wir das Alte loslassen. Durch die ganze Kirchengeschichte war es immer so. Und es ist jetzt nicht anders. Und wir haben jetzt 30 Jahre charismatische Erneuerung. 30 Jahre. Und wir sind keinen Schritt wesentlich weiter und näher an apostolische, neutestamentliche Gemeinde herangekommen als vor 30 Jahren. Keinen Schritt näher. Weil wir das Alte versuchen, mit dem Neuen zu verbinden. Und wir möchten niemanden vor den Kopf stoßen. Als Pfingsten kam, als der Heilige Geist auf die Menschen kam, das waren alles Juden. Das waren alles Menschen, die haben nicht die Religion gewechselt. Die haben denselben Gott weiter angebetet, den vorher sie auch hatten. Aber in einer neuen Dimension, in einer neuen Klarheit, mit einem neuen Verständnis. Sie waren nicht abgefallen vom Gott Abrahams, aber sie wurden tiefer gelehrt vom Heiligen Geist, was es bedeutet, ihm zu dienen. Aber für sie war dieses Wort, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, war ihr Maßstab. Alte System, das hohe Priestersystem und dieses Ganze, was da drumherum war, irgendwie zu demontieren oder zu zerstören. Aber sie waren dem in ihrem Herzen nicht mehr verpflichtet. Sondern sie waren verpflichtet den Aposteln, die Jesus gerufen und eingesetzt hatte, und hörten auf deren Anweisungen. Und sie taten unter der Anweisung der Apostel Dinge, die das religiöse System in Wut und Zorn brachte. Und schon ihr Start in dieses neue Leben hinein war ein Affront und ein Bruch mit dem alten System. Als Pfingsten die Botschaft war an die Juden und sie so getroffen waren und so gesehen haben, sie haben eine Religion, die ihnen nichts nützt. Sie warten auf den Messias und dann kommt der Messias und sie sind so blind und können ihn nicht erkennen. Und nicht nur haben sie ihn nicht erkannt, sondern ihn verworfen. Und das hat Petrus ihnen mit der Kraft des Heiligen Geistes klar gemacht. Sie haben gesehen, unsere Art von Glaube ist eine einzige Illusion. Es funktioniert überhaupt nicht. Wir haben sogar uns an dem Gott, den wir vorgeben zu lieben, vergangen. Wir haben den, auf den wir angeblich warten, verworfen. Wir sind völlig blind. Wir brauchen totale Erneuerung. Wir brauchen totale Hilfe. Und ihre einzige Reaktion auf diese Predigt zu Pfingsten war, ja, was sollen wir denn jetzt tun? Was sollen wir tun? Und Petrus sagt, lasst euch taufen auf den Namen Jesu. Lasst euch taufen in dem Namen Jesu. Und das bedeutet, sie stellen sich gegen das religiöse Establishment. Verstehst du das? Weil die haben gesagt, Jesus ist von unten, Jesus ist böse, Jesus ist eine Anmaßung und er lästert Gott. Und sie haben mit ihrem religiösen Verständnis, sie haben beschlossen, er muss sterben, weil er böse ist, weil er sich gegen Gott stellt. Und wer sich jetzt zu diesem Jesus bekennt, stellt sich gegen die geistliche Obrigkeit. Und vielen ist das nicht klar, dass Jesus nachzufolgen bedeutet, ein Bruch mit einem religiösen System, das den Namen Gottes auf den Lippen führt und dann nichts als menschliche Weisheit hat und alles nach menschlicher Weisheit einrichtet. Das ganze Gemeindeleben ist durchdrungen von menschlicher Weisheit und Seelsorge ist durchdrungen von humanistischer Psychologie. Und die Verkündigung kommt von Seminaren, wo alles gelehrt wird, aber nicht, wie lebt man mit Gott? Und wie wird man erfüllt vom Heiligen Geist? Und wie kann man in der Kraft des Geistes Menschen dienen? Und Jesus hat uns erkauft und er ruft uns. Und wir müssen diese Wahrheit uns vor Augen stellen und sagen, was will ich in meinem Leben? Und wir dürfen nicht vor lauter Angst, das könnte einen Preis kosten, das könnte Schwierigkeiten geben, vor lauter Angst schon aufhören zu denken. Wir müssen anfangen zu denken und uns klarzumachen, in welchem frommen Umfeld lebe ich eigentlich? Wer sind die, die den Rahmen setzen für mein geistliches Leben? Und wenn du dich ihnen unterordnest und wenn du sie als deine geistlichen Leiter anerkennst und sei es nur, dass du pro forma dort Mitglied bist, dann bist du gebunden, dich innerhalb dieses Rahmens zu bewegen. Auch wenn du sagst, ja, ich sehe das alles nicht so wie meine Leiter und ich hole mir gute Bücher und ich hole mir CDs und ich hole mir irgendwie meine Dinge, wo ich wachsen will. Wenn du die Dinge, die du in den Büchern liest und die du in den CDs glaubst, dann warum bist du in diesem Kästchen? Warum? Leiterschaft ist nicht dazu da, dich vom Segen abzuhalten, sondern Leiterschaft ist dazu da, dich anzuspornen, entschiedener und radikaler und beherzter Jesus nachzufolgen. Ich kenne einen Pastor, der schwärmt von meinen Botschaften. Der begehrt meinen Dienst, er möchte mich gerne in seine Gemeinde einladen. Aber er hat einen Apostel über sich und der erlaubt ihm nicht, mich einzuladen. Und immer wenn er mich sieht, sagt er, eines Tages wirst du zu uns kommen. Eines Tages wirst du dann bei uns sein. Er hat nicht begriffen, ein Leiter ist nicht dazu da, dich abzuhalten von dem, was hilfreich und segensreich ist, sondern ein Leiter ist dazu da, dich anzuspornen und dir zu helfen, entschiedener Jesus nachzufolgen. Und manche Leiter haben eine, statt eine Wiese, wo das Schaf grasen kann, einfach eine Sandwüste. Und um die Sandwüste machen sie einen Zaun und dann sagen sie, alles, was du brauchst, findest du hier. Und geh nicht woanders hin, geh nicht auf andere Konferenzen, geh nicht auf andere Seminare und hol dir nicht andere Dinge. Alles, was du findest, das hast du hier. Leiterschaft ist dazu da, dich in die Fülle zu führen, dich weiterzuführen, dich zu fordern, dich zu fördern, dich freizusetzen, mit ganzem Herzen Jesus nachzustellen. Wahre Leiterschaft wird nie ein Hindernis sein für dich, sondern immer ein Element, das dich fördert. Und Jesus hat nirgendwo gesagt und die Apostel haben nirgendwo gelehrt, ja, Hauptsache du bist unter Leiterschaft. Ob die jetzt Gott nachfolgt, das spielt keine Rolle. Hauptsache du bist unter Leiterschaft. Das findest du nirgendwo in der Bibel. Aber das gibt uns das Gefühl der Sicherheit. Und vor allen Dingen, wir wollten ja gerne, aber leider unsere Leiter erlauben das nicht. So, wir sind gar nicht verantwortlich für unseren Zustand. Das ist die Bequemlichkeit, dass wir es abschieben, unsere Verantwortung abschieben und sagen, also wenn es nach mir ging in unserer Gemeinde, würden die Dinge ganz anders laufen. Aber ich habe ja nichts zu sagen. Und da ist meine Leiterschaft, die widersteht dem Heiligen Geist. So, ich kann nichts tun. Doch, du kannst etwas tun, wenn Leiterschaft dem Heiligen Geist widersteht. Und gute Reise. Und such dir Menschen, wo du sagst, so möchte ich Jesus nachfolgen. Da will ich auch hinkommen. Das ist Leiterschaft. Sie setzt ein Modell, sie ist ein Beispiel. Und du sagst, wenn ich einmal groß bin im Geist, so möchte ich Jesus dienen. Das ist Leiterschaft. Und Seminare, Konferenzen sind nicht dazu da, einmal im Jahr dahin zu gehen und da aufzutanken und Kraft zu bekommen, damit man dann wieder ein weiteres Jahr in dem System überleben kann. Das ist doch Wahnsinn, dieses Konzept. Und so viele Leute gehen auftanken und holen sich Kraft, um dann weiter im Kompromiss leben zu können. Ihr Lieben, diese Idee findest du nicht im Neuen Testament. Und wie weit seid ihr weg? Wir auch in Deutschland, aber wir haben niemals in dieser Stärke, schon ein bisschen, aber nicht in dieser Stärke, diese Täuferbewegung gehabt in Deutschland. Aber wie weit seid ihr weg von dieser Mentalität? Wie weit? Habt ihr mal diesen Film gesehen, The Radicals? Ich weiß gar nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Ein Film über die Täuferbewegung. Ich habe es mit Französisch gesehen und glaube ich, oder Englisch und Französisch Untertitel. Ich weiß gar nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Hat das jemand gesehen? The Radicals. Gibt es das auf Deutsch? Du musst mir sagen, wo es das gibt. Ich habe den Film einmal gesehen, aber ich... Nachher. Das ist euer Erbe. Da waren einmal Menschen, die haben gesagt, hier steht es in dem Wort. Und wenn unsere Obrigkeit das nicht sieht, unsere staatliche Obrigkeit uns behindern will und sie uns eine Kirche aufzwingen wollen, die unter der staatlichen Obrigkeit ist und sie diese Grenzen setzen, dann werden wir in allem Respekt vor der Obrigkeit diese Grenzen nicht akzeptieren. Und wenn sie uns dafür ins Gefängnis tun, dann tun sie uns ins Gefängnis. Aber wir beugen unsere Knie nicht. Wir verraten nicht die Wahrheit. Das war einmal. Und das ist erst ein paar hundert Jahre her. 400, 450 Jahre oder so ist das her. Wie weit ist das Volk Gottes von dieser Mentalität entfernt? Und das ist die Mentalität, die das Reich Gottes nach vorne bringt. Alles andere gebiert Stillstand. Alles andere gebiert Stillstand. und verabschiede dich von dieser Auftankmentalität und komm in eine Aufbruchmentalität und brich die Brücken ab und geh in das Neue hinein und sag, Gott wird mir helfen. Gott hat immer Menschen, die zur Wahrheit gestanden haben, immer geholfen. Immer. Und er wird auf deiner Seite sein. Gott ist nicht auf der Seite eines religiösen Systems, das sagt, ja, die Bibel sagt das so, aber das müssen wir heute ein bisschen geschickter anfangen. Das müssen wir ein bisschen anders machen. Wir müssen schon ein bisschen Liebe zeigen, müssen schon ein bisschen Rücksicht nehmen. Ich kann diese Sprüche nicht mehr hören. Ich kann dieses Gerede von einer Liebe, die so lieb ist, dass sie das Wort Gottes verrät. Ich kann das nicht mehr hören. Und manche von euch leben in dieser Art von Atmosphäre. Und dann fragst du dich ja, warum höre ich solche wunderbaren Dinge und komm hierher und hier kann man wirklich mal durchatmen und hier spüre ich irgendwie Gott ganz anders als normalerweise. Und warum behalte ich das nicht in meinem Leben? Warum ist das nicht nächste Woche da? Warum ist das nicht in 3 Monaten bei mir zu Hause so? Und es liegt einfach nur an diesen Kompromissen, an nichts anderem. An nichts anderem. Ich sag einfach so, wie die Dinge auf meinem Herzen sind, wie das mir so kam während der Lobpreiszeit. Ich habe eine so liebliche, schöne und nette, ermutigende, sanfte Botschaft vorbereitet. Und nun kommt das so raus. Frag dich, was du willst in deinem Leben. Und wenn du die Herrlichkeit willst, dann schau, wo sind die Bremsen? Wo sind die Dinge, die dich festhalten? Die einzige Begründung, warum es ein religiöses System gibt, ist, Menschen abzuhalten, Christus wirklich nachzufolgen. Das ist der Sinn aus der geistlichen Perspektive, warum der Teufel ein religiöses System etabliert hat. Dass die Leute das Gefühl haben, sie sind ja christlich, sie sind doch willig, sie sind doch bereit und sie tun doch im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten tun sie doch das, was jetzt geht. Sie würden gerne noch mehr tun, aber im Moment ist das erstmal genug. Im Moment geht das noch nicht. Wie viele Gespräche habe ich gehabt mit Leuten, die noch Mitglied sind von katholischer Kirche, von reformierter Kirche, sind als Baby besprenkelt. Und sie sagen, oh, ich liebe Gott und ich liebe das Wort Gottes. Ich sage, und wann wirst du den Fluch brechen über deinem Leben? Wenn du besprenkelt bist als Kind und hast darüber nicht Buße getan und bist immer noch nicht getauft, du bist unter einem Fluch. Du bist unter einem Fluch. Die Taufe ist die Tür in das Reich Gottes. Es ist der Abschluss der Bekehrung und manche sind überhaupt nicht wirklich bekehrt. Wenn du bekehrt bist, wenn Jesus der Herr ist, dann tust du, was die Bibel sagt. Und es beginnt mit Taufe. Und dann werden wir nicht sagen, ach, das muss man heute alles ein bisschen anders sehen. In einem Seminar, Menschen kamen zu mir und sagten, kannst du uns taufen? Ich sage, geht zu eurem Leiter. Der muss euch taufen. Geht zu eurem Leiter. Ja, mit dem haben wir schon gesprochen. Der hat uns gesagt, ach, weißt du, mit der Taufe, das ist alles nicht so wichtig. Ich sage, und wie denkt ihr darüber? Doch, es ist wichtig. Und ich sage, und warum folgt ihr dann einem Leiter nach, der euch ausreden will, dem Herrn gehorsam zu sein? Warum hängt ihr euch an einem Menschen? Nicht sein Ungehorsam ist das Problem, sondern euer Kompromiss ist das Problem, habe ich diesen Leuten erklärt. Da war ich nicht mehr ihr Freund. Viele sind so harmlos. Und alles, was sie wissen, ist, die anderen, die meinen es doch auch gut. Die lieben Jesus auch. Du bist nicht für die anderen verantwortlich, du bist für dich verantwortlich. Und jeder, der des Lesens mächtig ist, kann lesen, dass nach der Bekehrung kommt die Taufe. Nirgendwo. Die besten evangelischen Theologen sagen, die Kinderbesprenkelung, sie nennen das Taufe, aber ich darf das so nicht nennen, die Kinderbesprenkelung können wir aus dem Wort Gottes nicht begründen. Die besten evangelischen Theologen müssen das zugeben. Kinderbesprenkelung können wir mit dem Wort Gottes nicht belegen. Also muss die Tradition herhalten. Also müssen irgendwelche Konstrukte erfunden werden. Menschliche Erfindungen, Fabeln. Und der Dienst besteht darin, Menschen in Ketten zu legen, Menschen zu hindern, Christus nachzufolgen. Und das Wort Gottes sagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wann immer Leiter dir etwas verbieten und dich von etwas abhalten wollen, was die Bibel klar gebietet, segne sie, respektiere sie und sag, ich werde tun, was Gottes Wort sagt, denn ich gehöre Christus und nicht einem Leiter. Schade, dass es hier so ein verhaltenes Amen gibt zu so einer wichtigen Aussage. Aber wichtiger noch, als dass du hier Amen sagst, ist, dass du nach Hause gehst und tust, was das Wort sagt. Das ist noch viel wichtiger. Seit Jahrzehnten reden die Leute davon, es kommt eine Erweckung. Und sie haben lauter Ideen, was das verhindert. Und die einen sehen den Grund in den mächtigen Freimaurertum und die anderen sehen den Grund in irgendwelchen uralten Flüchen über dem Land. Und die Nächsten haben die Idee und die anderen haben die Idee und die Nächsten meinen, unser Gottesdienst muss einfach für die Sünde attraktiver werden. Und wir dürfen nicht so viel Wort bringen und so viel beten und sie erschrecken mit Dingen, die sie nicht verstehen. Und die Nächsten haben die Ideen und die haben die Ideen und die haben das Modell und die sagen, guck mal, diese Gemeinde in Amerika, die wächst, lass uns das so machen, wie die das machen, dann funktioniert das auch hier. 1000 Ideen und Richtungen. Wie wäre es, wenn wir sagen, Gott, du bist Gott, niemand weiß besser, wie Leben hervorkommt als du. Und wir schmeißen mal unsere Dinge alle beiseite und wir werfen uns ganz auf dich. Und wir fangen noch einmal ganz von vorne an. Checken, ist Jesus wirklich der Herr? Hat er wirklich das Sagen? Und dann kommt die Taufe, dann kommt die Geistestaufe. Wie viele Leute sitzen wir gehen in pfingstliche Gemeinden und dann stellen wir fest, ein Drittel oder die Hälfte oder so sind überhaupt nicht erfüllt vom Heiligen Geist und sie nennen sich Pfingstgemeinde. Wir waren in einer Pfingstgemeinde und da kam mein alter Bruder und er sagt, er sehnt sich schon so lange nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und meine Frau sagt, und wann willst du das empfangen? Und er guckt sie an und denkt, was ist denn das für einer? Und sie sagt ihm, wenn du jetzt tust, was die Bibel sagt, dann wirst du in 3 Minuten in Sprachen sprechen. Er fühlt sich vom Heiligen Geist. Und seine Augen wurden immer größer. Und er hat gesagt, ich will das. Und sie hat die Bibel aufgetan, ging mit ihm durch ein paar Schriftstellen und dann hat sie gesagt, willst du das tun, was die Bibel sagt, wollen wir jetzt beten im Glauben? Und er hat gebetet und er fing an, in Sprachen zu sprechen. Na logisch, natürlich, was denn sonst? Und die Frau des Pastors stand direkt daneben und hat alles genau verfolgt, was meine Frau da macht. Und die war begeistert, dass dieser Mann, der seit Jahren angeblich sucht, dass auf einmal dieser Mann erfüllt wird vom Heiligen Geist und preist Gott in neuen Sprachen und die Freude Gottes war auf seinem Gesicht zu sehen. Sie war absolut aus dem Häuschen, so einfach ist das. Einfach nur das Wort und Menschen ermutigen, zu handeln nach dem Wort und das ist alles. Und sie ging zu ihrem Mann, ich war dabei, bei Tischstand zu ihrem Mann und hat gesagt, ich habe gesehen, wie die Elke gebetet hat mit diesem Mann, wie sie ihm das Wort gebracht hat und ihn ermutigt hat zu handeln nach dem Wort und zack, zack, zack und die Sache lief ab, ganz völlig planvoll. Und sie sagt, so müssen wir das jetzt auch machen. Und dann kam sein abgeklärtes Gesicht, voller Weisheit. Ja, weißt du, Frau, wir werden mal schauen. Ja, und dabei war es geblieben. Und sie schauen heute noch. Angst, für die Wahrheit zu stehen. Angst, als Sektierer und Fanatiker angesehen zu werden. Viele Pastoren in unserem Land haben eine furchtbare Angst, sie könnten als Sekte anerkannt oder gesehen werden und vielleicht in der Zeitung irgendwie über sie Schlechtes geschrieben werden. Wir haben wirklich eine böse Presse. Und sie schreiben schlimme Dinge. Aber wo im Neuen Testament siehst du Paulus? Und er sagt, ihr kennt das römische System, ihr wisst, was sie über uns denken. Und lasst uns beten, dass Gott ihre Meinung ändert. Lasst uns beten, dass sie ja nicht uns wieder als Sekte irgendwie brandmarken. Komm, wir beten jetzt, Gott ist mächtig und Gott kann die Herzen verändern. Und wir wollen jetzt dafür beten, dass endlich der Staat uns nicht mehr als Sekte sieht. Hast du schon mal gelesen bei Paulus? Ja? Nee. Warum eigentlich nicht? Wenn die so mächtig beten konnten, dass Gebäude gewackelt haben und Menschen die Kraft Gottes erlebt haben und gewaltigste Dinge passiert sind und Wunder, die Städte erschüttert haben und verschlossene Länder sich aufgetan haben und alles Mögliche passiert ist. Warum haben die nicht gebetet? Herr, ändere doch das Herz unserer Regierung, damit die über uns nett denken und nett schreiben und nette Gesetze machen und nicht immer uns so wehtun und sagen, wir sind eine Sekte. Warum haben sie nicht sich im Geist dagegen gewehrt? Weil sie nicht die staatliche Anerkennung brauchen. Und weil sie gesagt haben, das, was wir haben, beweist jedem, der nur seine Augen aufmachen will, dass Gott mit uns ist. Die Heilungen, die Kraft Gottes, die übernatürliche Power, Zauberern die Augen zuzumachen und Gericht zu üben über böse Menschen. Diese Kraft ist stark genug, jedem Menschen, der nur sehen will, zu zeigen, dass Gott mit uns ist und dass unsere Botschaft nicht von Menschen ist. Und die Leute reagieren mehr auf das, was man ihnen zeigen kann, als das, was die Regierung ihnen erzählt. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Wir brauchen nicht den Segen und die Zustimmung des Sektenpfarrers und des Staates und der Staatskirche oder was weiß ich, was wir da für Systeme haben. Wir brauchen das alles nicht. Wir brauchen Christus. Wir brauchen ein Herz, das an ihm hängt und ihn mehr liebt als unser eigenes Leben. Das ist das Einzige, was wir brauchen. Wir brauchen keine menschlichen Modelle und Vorbilder und irgendwelche Konzepte, wie andere ihre Gemeinde bauen. Wir brauchen das alles nicht. Wir brauchen ihn. Wir müssen ihn in unser Leben bekommen, ihn in unsere Mitte bekommen. Das ist, was wir brauchen. Und wenn da ein Täuferjahr gefeiert wird und dieses Herz nicht betont wird und alle dazu aufgerufen werden, das müssen wir haben, dann was ist das überhaupt für eine Feier? Der einzige Grund, den ich sehen kann, warum wir noch einmal zurückdenken und uns beschäftigen mit den Täufern, ist, dass wir sehen, schau mal, was Gott in diesen Menschen getan hat. Das war eine Mentalität wie Apostelgeschichte. Und das ist das Einzige, was die Welt überwinden wird. Und wir rufen jetzt zu Gott, wir beten jetzt, wir fasten, wir schreien, wir haben Gebetsversammlung. Und das ganze Ziel von dem Denken an die Täufer ist, gib es wieder, dieses Herz, das keinen Menschen fürchtet. Das ist der einzige Sinn. Wie können denn die, die immer noch in denselben religiösen Systemen stecken, wie die damals, die Täufer verfolgt haben, wie könnt ihr denn das Täuferjahr feiern? Und wir müssen aus diesen Dingen aussteigen, uns davon trennen, und absondern, ohne Absonderung für Gott, können wir nicht vorwärts kommen. Das sind Ketten, die der Feind um uns gelegt hat. Ketten, die erlauben uns zu hören, die erlauben uns zuzustimmen, aber die erlauben uns nicht loszugehen und dasselbe zu tun, was die anderen getan haben. Das sind Ketten. Und Ketten müssen zerbrochen werden. Amen. Würdest du dem zustimmen, dass heute in großer Breite das Volk Gottes weit, 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 weit entfernt ist von der Gesinnung der Täufer? Würdest du dem zustimmen? Und stattdessen eine religiöse Anpassung und Harmlosigkeit sich breit gemacht hat? Und gegen diese Harmlosigkeit müssen wir aufstehen. Ich muss gegen meine eigene Harmlosigkeit aufstehen. Und du gegen deine. Du musst aufstehen dagegen und sagen, ich akzeptiere das nicht mehr. sondern ich will herausfinden, was ist der Wille Gottes. Und ich gehe Schritte. Und niemals darf menschliche Weisheit mein Ratgeber sein. Ja, pass auf, wenn du diesen Schritt gehst, könnte das und das und das passieren. Sei ganz vorsichtig. Oder später. Jetzt ist noch nicht die geeignete Zeit. Im Prinzip stimme ich zu, aber im Moment kann ich das noch nicht tun. Wer so redet, betrügt sich selbst und redet sich ein und will glauben, sich selber glauben machen, dass er zustimmt. Aber der Beweis, dass wir dem Wort Gottes zustimmen, ist, dass wir es tun. Du kannst sagen, ja, ich stimme deiner Lehre über Taufe, ich stimme dem voll zu. Aber weißt du, in meiner Familie, das würde zu viel Ärger bringen. Und da habe ich noch diesen Erbonkel. Und dem bin ich so ganz nahe. Und ich möchte den ja nicht enttäuschen. Nicht, dass es mir um das Geld geht. Nein, aber der Onkel, weißt du, der ist so lieb. Und ich würde sein Herz brechen. Das würde der nie überleben, dass ich jetzt, wo wir doch diese jahrzehntelange, generationenlange Tradition in unserer Familie haben, der würde das nicht überleben aus lauter Liebe. Ich stimme dem schon zu, aber aus lauter Liebe. Dann fürchtest du Gott, Menschen mehr als Gott. Und machst dir schöne religiöse Begründungen, die dir noch ein gutes Gewissen geben. Weil deine Motivation ist Liebe, nicht Feigheit, Liebe. Und dann ist ja gut, dann versteht ja Gott. Und Gott sieht ja das Herz und innerlich stimme ich dem ja zu. Kommt irgendjemand dieser Art von Denkweise bekannt vor? Hast du schon mal jemanden getroffen, der so denkt? Vielleicht heute Morgen im Spiegel. Wenn Gott Gott ist, dann lass uns ihm nachgehen. Und es ist ja nicht die Frage, ja, wird das Schwierigkeiten geben? Er hat schon versprochen, es wird einen Haufen Schwierigkeiten geben. Da müssen wir gar nicht rätseln und überlegen, vielleicht gibt es Schwierigkeiten. Nein, ganz sicher gibt es Schwierigkeiten. Er hat das gesagt, wenn sie mich gehasst haben, werden sie euch hassen, werden euren Namen verwerfen als einen Bösen und werden Schlechtes über euch reden. Und nirgendwo sehen wir müssen alles tun, um das zu verhindern. Wir haben nicht die Aufgabe, uns zu schützen. Wenn Gott unsere Burg ist und unsere Festung ist und unser Rächer ist, dann brauchen wir uns nicht zu schützen. Dann müssen wir nicht überlegen, ja, aber wenn ich diesen Schritt wirklich tue, dann passiert das und das und das. Überlass das Gott, was da passiert. Es ist nicht entscheidend, was da passieren könnte. Es ist nur eine Frage entscheidend. Ist es der Wille Gottes? Und sobald du das mit Ja beantworten kannst, gibt es keinen weiteren Aufschub. Ob das Taufe ist, ob das Geistestaufe ist, ob das Gemeinschaft ist mit Menschen, die genauso in dieselbe Richtung gehen und denken wie du, ob das Ausstieg ist aus religiösen Systemen, die dir Ketten anlegen, was auch immer. Sobald du siehst, das ist im Wort, bist du verpflichtet zu handeln. Weil wenn wir dem Licht, das Gott uns gibt, das Verständnis über bestimmte Zusammenhänge, nicht gehorchen, werden wir dieses Licht wieder verlieren. Wenn wir aber diesem Licht gehorchen, werden wir mehr Licht bekommen und mehr Zusammenhänge verstehen und mehr Dinge auf einmal sehen, die jetzt notwendig sind. Ja? Es geht Schritt für Schritt. Aber wenn Gott uns einen Schritt zeigt aus dem Wort und wir gehen diesen Schritt nicht, nach ein paar Jahren verlierst du dieses Licht wieder. Und es ist sehr unwahrscheinlich und es kommt relativ selten vor, dass du noch einmal zurückgeführt wirst und noch einmal dieses Licht siehst. Das kommt sehr, sehr selten vor. Ich habe Situationen erlebt, wo Leute in unter missbrauchender Leiterschaft sind. Ich meine, die Leiterschaft hat in so eklatanter Weise dem Wort Gottes widersprochen. Und statt zu dienen, hat sie geherrscht und war korrupt und hat gelogen und hat die furchtbarsten Dinge getan. Und manche Leute haben das gesehen, oder einige von denen, die das gesehen haben, haben die Konsequenzen gezogen und haben sich herausbegeben aus diesem System. Und andere haben gesagt, wir sehen das genauso wie ihr, aber wir bleiben noch ein bisschen, wir wollen noch die anderen retten. Und aus einem Jahr wurden 2 Jahre und aus 2 Jahren wurden 5 Jahre. Und irgendwann haben sie ganz vergessen, dass sie einmal das ganze System durchschaut und verabscheut haben. Und dass sie verstanden haben, dieses System wird niemals erlauben, dass ich in meine Berufung komme. Niemals. Und sie sind geblieben. Und ihr Licht ist erloschen. Menschen, die eine so gewaltige Berufung hatten, in viel größerem Rahmen zu dienen und viel, viel mehr Menschen ein Segen zu sein. Sie sind heute noch in der Gemeinde und warten darauf, dass Gott etwas tut in ihrem Leben. Aber er wird nichts tun. Ich weiß es. Er wird nichts tun. Weil wie Gott handelt ist, er gibt dir Licht und Verständnis für einen Schritt. Und dann musst du diesen Schritt gehen. Und wenn du diesen Schritt nicht gehst, du wirst dieses Licht wieder verlieren. Du wirst es verlieren. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass dieses Licht noch einmal zurückkommt. Vor einigen Wochen, ist jetzt schon wieder Monate her, im Sommer, habe ich das erlebt. Und ich war in einer Gemeinde dort und lehrte das Wort Gottes. Und irgendwie, obwohl es gar nicht das Thema war, kam ich mehrere Male auf Taufe zu sprechen. Und eine Frau rief mich nach dem Seminar an und sagte, als du über Taufe gesprochen hast, das hat mich durchzogen wie ein Blitz. Und auf einmal habe ich mich erinnert. Vor über 10 Jahren kam ich in diese Gemeinde, sagt sie. Bin Pfarrersfrau von der lutherischen Kirche. Kam aber in diese Freikirche dann. Und habe verstanden, ich soll mich taufen lassen. Und bin zur Leiterschaft gegangen und habe gesagt, Gott hat mir gezeigt, ich soll mich taufen lassen. Und mein Leiter hat gesagt, wo kommen wir denn dahin, wenn wir jetzt anfangen würden, Pfarrersfrauen zu taufen? Verstehst du, was hinter dieser Äußerung steht? Wo kommen wir dahin? In Probleme mit den Pastoren. Da kommen wir hin. Und das möge doch Gott verhindern. Und weil Gott das nicht verhindert, verhindern wir es selber, indem wir nicht tun, was das Wort sagt. Und die Leiterschaft hat ihr das ausgeredet, obwohl der Heilige Geist sie beführt hat, sie soll sich taufen lassen. Und dann hat sie gesagt, wenn die Leiterschaft das so sieht, und dann hat das Thema irgendwie einfach, es ist einfach verschwunden. Und über 10 Jahre später auf einmal kommt der Hammer des Wortes und sie sitzt da und ihr wird ganz heiß. Und sie weiß, sie lebt im Kompromiss. Gott hat ihr einmal gezeigt, was sie tun soll. Und sie hat Menschen erlaubt, ihr das wieder auszureden. Und sie hat gesagt, jetzt ist Schluss. Jetzt werde ich tun, was Gott gesagt hat. Und jetzt hat sie sich taufen lassen. Schon im vorgerückten Alter. Aber jetzt hat sie gesagt, wer weiß, ob ich noch mal eine Chance kriege. Gott hat das wieder zurückgebracht und ich sehe, was notwendig ist. Und wie viele Gläubige trifft man, die sagen, ach, mit der Taufe und die Form, Gott ist doch nicht kleinlich. Taufe ist Taufe. Ich kann auch rückwirkend zu meiner Babybesprenkelung sagen, das ist doch in Ordnung, jetzt bin ich doch getauft und Gott wird das schon anerkennen. Gott ist doch nicht ein Bürokrat, dass er sagt, die Form stimmt aber nicht und jetzt müssen wir das nochmal wiederholen. Gott ist kein Bürokrat, aber Gott ist Gott und er verlangt Gehorsam. Und wenn wir uns anmaßen, ihm zu erklären, was eine Taufe ist, wir haben zwar nicht geglaubt und die Taufpaten haben auch nicht geglaubt, aber irgendwie war es schon eine Taufe. Der Pfarrer hat es auch nicht wirklich geglaubt, aber irgendwie war es eine Taufe. Wir sind nicht Gottes Ratgeber, sondern wir sind seine Kinder und wir sind verpflichtet, ihm zu gehorchen. Das ist, was wir sind. Ich habe nicht vorgehabt, so auf Taufe rumzureiten. Und ich werde gleich zu meinem Konzept kommen und die schöne, erbauliche Anleitung geben. Aber das war auf meinem Herzen und das muss raus. Sonst gibt es da irgendwie einen Stau oder Knoten oder weiß ich nicht was. Wie wäre es, wenn wir für uns und für das Volk Gottes das beten würden? Herr, erwecke die Gesinnung der Täufer in unserem Land wieder neu. Das wäre doch etwas Wunderbares. Gott wartet auf solche Gebete. Und Gott wird sie hören. Und er wird Menschen erwecken. Und wird sie rausrufen aus Systemen, die sie behindern, dem Wort zu folgen. Und es wird neue Gemeinden geben, ihr Lieben. Und es wird neue Leiterschaft geben. Das wird kommen. Früher oder später wird das kommen. Das wird kommen. Und wenn dann die Ernte kommt, Gott wird diesen Menschen, die nicht sich der Religion verpflichtet fühlen, sondern der Wahrheit verpflichtet fühlen, Gott wird diesen Menschen die Ernte anvertrauen. Diesen Menschen. Und darum geht es. Das ist unsere Aufgabe. Nach dieser Vorrede komme ich jetzt zu dem, was ich jetzt noch euch zum Schluss auf den Weg mitgeben wollte. Und ich möchte euch einige praktische Hilfen geben, die dazu da sind, euch einfach zu zeigen und anzuleiten, wie ihr Gott suchen könnt und wie ihr tiefer hineinkommt in diese Gemeinschaft mit Gott. Wir reden hier von Mündigkeit und wir reden von Reife. Die einzige Art und Weise, wie Reife zustande kommt, ist, dass wir unser Verhältnis zu Gott intensivieren und vertiefen. Das ist die einzige Art und Weise. Es kommt nicht durch Bücher, es kommt auch nicht durch Besuch dieses Seminars. Bücher oder Seminare, Konferenzen können Impulse geben. Aber nur wenn wir diese Impulse aufnehmen und zu Hause anwenden, wird Frucht kommen. Wachstum kommt nicht zustande, indem wir wunderbare Botschaften hören, sondern Wachstum kommt nur auf eine Art und Weise zustande, durch Gemeinschaft mit Gott, wo das Leben Gottes hineinfließt in uns und sich ausbreiten kann, wo Gott sein Licht geben kann, wo er zeigen kann, was sein Leben in uns behindert und wo wir dann mutig all diese Bremsen lösen und Raum machen für Gott. Es gibt dieses Wort, dieses Gebot in Epheser 4, gebt dem Teufel keinen Raum. Man könnte das umdrehen und sagen, stattdessen gebt Gott Raum. Das ist Epheser 4, 27. Gebt dem Teufel keinen Raum. Aber wir sollen Gott Raum geben. Und da ist unsere Initiative gefragt. Viele haben ein falsches Bild von Gott und sie denken, ja, wenn Gott was Neues tun will in meinem Leben, wenn Gott mich stärken will, wenn Gott mich freisetzen will, wenn Gott mich beleben will, ja, bitte, ich bin bereit, dann soll er es doch machen. Was hindert ihn? Er soll es doch endlich machen, bitte. Und die Bibel macht klar, im Alten und im Neuen Testament, Gott wartet auf deine Initiative. Nähert euch zu Gott. Jakobus 4, ich glaube Vers 8. Nähert euch zu Gott und er wird sich euch nahen. So, wer wartet auf wen? Wer wartet auf wen? Gott wartet auf uns. Er sagt, du musst den ersten Schritt gehen. Du musst jetzt reagieren auf das, was ich für dich bereitet habe. Alles, was du brauchst, ist da. Durch Golgatha ist eine Tür gemacht, der Zugang zum Vater ist da. Alle Schätze sind da. Sie gehören uns bereits. Wir sind gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt. Nicht wir werden irgendwann gesegnet, sondern wir sind gesegnet, wir sind beschenkt. Alles, was es braucht für ein Gott wohlgefälliges Leben, ist uns schon geschenkt worden. Und wie viele sagen, ja, irgendwie bin ich dabei ausgelassen worden bei diesem Beschenken. Denn ich weiß ja, was ich habe, ich weiß ja, wie ich bin, ich weiß ja, was mit mir los ist und was mit mir nicht los ist. Also wenn ich so überreich beschenkt worden wäre, das wüsste ich. Aber ich sehe nur Bankrott, ich sehe nur Armut, ich sehe nur Mangel in geistlichen Dingen. Wir sind beschenkt worden. Und wir müssen eine intelligente Frage stellen. Die fragt auch jeder, der eine Riesenerbschaft gemacht bekommen hat. Wie komme ich ran an den Schatz? Es gehört dir rechtlich. Du bist Erbe, du hast das Dokument, da steht es. Aber die Frage ist, wie transferiere ich das Erbe jetzt auf mein Konto? Wie kann ich es nutzen? Das ist die entscheidende Frage. Und da ist unsere Verantwortung gefragt. Wir könnten sehr, sehr viele Schriftstellen finden, die immer das gleiche Prinzip betonen. Und eben eine dieser Schriftstellen ist Jakobus 4.